Was für den Architekten Bausteine sind, sind bei uns Wörter. Alte und neue Wörter mit Wurzeln in sehr unterschiedlichen Sprachen und Traditionen. Und aus diesen Wörtern entstehen dann Welten, literarische, philosophische, wissenschaftliche Welten. Manche von ihnen sind Ausdruck feinster Wahrnehmung, wobei sie sich schon auch sehr unterscheiden wiederum. Die einen, die literarischen, sind genau. Genau in der Darstellung des Einmaligen und nicht Wiederholbaren. Die wissenschaftlichen hingegen sind exakt. Exakt in der Aufzeichnung von gesetzmäßigen Abläufen und präzis im Aufbau von Begrifflichkeiten. Ich habe als Geisteswissenschaftler mehrmals die Schwerpunkte gewechselt zwischen Literatur und Wissenschaftstheorie. Und auf einem eher langen als kurzen Weg zu erfassen versucht, was literarische Genauigkeit einerseits und was wissenschaftliche Präzision auf der anderen bedeutet und wie fremd sie einander auch sind. Es gibt jedoch abseits von diesen beiden noch eine dritte Welt. Eine Welt, die weder in der Literatur noch in der Wissenschaft größere Beachtung findet. Die Welt dessen, der mit Sinnen wahrnimmt, aber nicht um das Wahrgenommene darzustellen, sondern um es zu begreifen mit seinen Augen, Händen, Ohren, mit Nase und Geschmackssinn. Die Welt von Menschen, die sich als Teil der Welt zusammen mit Dingen sehen, mit Dingen, die sie verformen, umgestalten, gestalten wollen. Und dieses Gestalten geschieht oftmals in einem kontinuierlichen Ringen um das Wie. Und eben dieses Ringen ist im Abendland seit etwa 2 Jahrhunderten, seit wir diese aufgeklärte wissenschaftliche Weltanschauung im Vordergrund haben, von uns vom Rest der Kultur etwas abgelöst. Und dieses Wissen, das in Händen liegt und in Blicken liegt, ist still und leise eher vorhanden, zum Beispiel in den Resten der Handwerke. Ich kenne das Handwerk von meinem Großvater her. Er hat mit Holz gearbeitet und ich habe als Kind immer wieder gestaunt, was er mit einfachsten Mitteln herstellen konnte. Und ich habe ihm sehr früh nachgeeifert und das auch nie ganz aufgegeben. Holz verlangt Nähe zum Material und eine anspruchsvolle Auswahl des Holzes führt in den Wald zu besonderen Standorten. Diesen Aufwand der Auswahl hat man in den letzten Jahrzehnten stark reduziert. Nur mehr Japaner kommen ab und zu ins Fleimstal, wo angeblich das Holz für die Stradivari herkam. Und sie wählen dann meist, so hat es mir einer der Einwohner dieses Tales, der selber mit Klavieren zu tun hat, sie wählen dann nach längerem Aufenthalt Fichten für Resonanzböden von Klavieren und anderen Instrumenten. Abgesehen von diesen wenigen sind es insgesamt sehr wenige, die den Blick dafür haben im Wald, die dem Holz den Klang ansehen. Und es sind sehr wenige, die die Plätze noch kennen. Und es sind auch sehr wenige, die Holz lagern, damit es in 30 Jahren einem Klavier zu besonderen Klang verhilft. Japan, das sei nebenbei gesagt, hat hier eine etwas andere Tradition. Dort hat sich das Handwerk sehr eigenständig neben der industriellen Welt entwickelt. Zurück zu den besonderen Hölzern. Uns fehlt in diesem Bereich sicherlich die Wahrnehmung des Einmaligen. Wir haben im Tausch dafür ein Höchstmaß an Beweglichkeit. Wir haben eine Fülle von Möglichkeiten. Wir können alles von überall her in kurzer Zeit haben. Allerdings meist nur Dinge, die wirklich überall zu haben sind. Und die in ihrer Eigenart oftmals nicht rückverfolgbar sind bis zu ihrem angestammten Platz. Und wir beginnen den Verlust des Besonderen jetzt, so habe ich das Gefühl, zu sehen. Eben dieser Klavierbauer hat mir erzählt vor einigen Wochen, dass selbst die nobelsten Firmen in den vergangenen Jahrzehnten nur mehr an der Mechanik gearbeitet haben. Der unverwechselbare Klang des Einzelstückes war kein Ziel mehr. Und dieser unverwechselbare Klang ist heute, wo Pianisten ihn ganz gerne wieder hätten, sehr schwer erreichbar. Ich glaube, an solchen Beispielen beginnen wir den Verlust zu begreifen. Wege heraus aus diesem Verlust zeichnen sich noch selten ab. John Caminada und ich meinen, dass eine wichtige Voraussetzung für solche Wege wäre, dass man an der Wahrnehmung arbeiten muss. Wie das aussehen könnte, möchte ich versuchen darzustellen im Rahmen eines kurzen Ganges in die Geschichte, in eine relativ weit zurückliegende Epoche unserer eigenen Kulturgeschichte, nämlich in die hellenistische Zeit. Sie wissen es von der Schule her, Alexander der Große hatte einen gewaltigen Kulturraum aufgespannt, mit einer erstaunlichen Mobilität in seinem Einflussbereich und zugleich mit einem starken Zuzug in neue, große Städte wie Alexandria. Man konnte in Alexandria und anderen Metropolen in kurzer Zeit sehr viel erreichen, auch sehr viel kennenlernen, die Koine, diese neue gemeinsame Sprache, eine Mischform der griechischen Dialekte, hatte eine ähnliche Funktion wie bei uns heute Englisch. Diese Koine öffnet den Zugang zu unterschiedlichsten Kulturen, weit im Osten bis ganz in den westlichen Bereich des Mittelmeerkulturraums. Und man ist mit dieser Sprache auch beweglich, was jetzt geschäftliche Verbindungen anläuft. Und den Kaufleuten bringt das in kurzer Zeit sehr großen Reichtum. Und wer viel besitzt, hat Möglichkeiten, kann in dieser Stadt Alexandria ein luxuriöses Leben führen. Davon haben wir nicht wenige Berichte. Die Menschen gewöhnen sich offenbar sehr rasch an diesen Luxus. Allerdings, wie ebenfalls bekannt ist, ist dieses Staatsgebilde sehr rasch wiederum zerfallen, beziehungsweise die Ordnungsstrukturen des Staates so schwach geworden, dass es zu einer Atmosphäre der Angst gekommen ist. Man muss unter den Nachfolgern von Alexander essentiell mit der Angst fertig werden, dass schon morgen alles weg sein könnte. Und mit einem ungewissen Morgen fertig zu werden, dafür haben sich einflussreiche philosophische Bewegungen gebildet. Erstaunlich viele. Sehr bekannt sind vier: die Skeptiker, die Stoiker, die Kyniker, die Epikureer. Sie alle haben sich mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass das Offenhalten aller Möglichkeiten, und man kann es anders formulieren, dass die jederzeitige Verfügbarkeit von Luxus den Menschen versklaven und dass die Angst, den Luxus zu verlieren, unerträglich werden kann. Die Botschaft aller dieser Schulen lautet: Man muss zurückfinden zu einem einfachen Leben in Einklang mit der Natur. Offenbar war das schon damals nicht so einfach. Deshalb entwickelte man besondere methodische Anweisungen, immer wieder unterstützt von eindrucksvollen Beispielen. Die bekannteste Geschichte aus der hellenistischen Zeit ist wohl die von Diogenes. Diogenes und sein hoher Besucher Alexander, der damals, also nach der Version, die Plutarch uns erzählt hat, gerade der oberste Feldherr der Griechen geworden war, aber de facto schon der unumschränkte Herrscher. Diogenes lebt in einem Fass auf einem öffentlichen Platz von Korinth. Seine Lebensart hat sich herumgesprochen. Ein Bürger verzichtet auf alle Annehmlichkeiten eines standesgemäßen Lebens. Auch auf die Verpflichtungen im Sinne dessen, was sich so gehört hätte. Dieser Lebensentwurf macht neugierig, zieht eben auch offenbar den großen Alexander an. Er besucht Diogenes und trifft ihn vor oder in seinem Fass in der Sonne. Alexander spricht mit ihm und stellt ihm ein Gastgeschenk in Aussicht, das er selbst wählen darf. Diogenes äußert darauf den Wunsch: Geh mir aus der Sonne. Die Geschichte wird in mehreren Varianten erzählt, die aber alle in die gleiche Pointe münden. Sie ist offenbar so als so stark empfunden worden, dass sie über alle Zeiten hinweg unvergessen blieb. Allerdings liest und hört sie jede Zeit ein bisschen anders. Unsere Zeit hört sie vor dem Hintergrund, in dem das selbstbewusste Individuum einen großen Wert darstellt. Man sieht also vor allem den mutigen und selbstbewussten Diogenes. Wir haben das als Erbe der Renaissance und der Aufklärung. Der Hintergrund, in dem diese Geschichte ursprünglich ihre Wirkung entfaltet hat, ist ein etwas anderer. Im Hellenismus mit den erwähnten instabilen Lebensverhältnissen wird auf der Suche nach einem tragfähigen Boden für die menschliche Existenz die Natur zu einem starken Anziehungspunkt. Deshalb ist anzunehmen, dass der hellenistische Zuhörer dieser Geschichte neben dem selbstbewussten Diogenes, der natürlich auch hervorsticht, neben diesem selbstbewussten einen Diogenes sieht, der bedingungslos das Hier und Jetzt lebt. Und der dabei genießt, was die umgebende Natur ihm im Augenblick bietet. Man stelle sich einen mediterranen Wintertag vor, der Morgen war noch sehr kühl, vielleicht sogar kalt. Jetzt aber ist die Sonne da und da stellt sich einer so vors Fass, dass die Sonne den Diogenes nicht mehr wärmt. Dieser Besucher nimmt das Beste, was für den Insassen des Fasses gegenwärtig zu haben ist, nämlich die Wärme der Sonne. Diogenes genießt diese Sonne täglich, sobald sie kommt. Sie kommt pünktlich und ihr Erscheinen trägt ihn, der gelernt hat, das Einfache und Naheliegende wahrzunehmen. Die Stoiker bezeichneten eine solche Fähigkeit mit dem Begriff Autarkie. Dieser Begriff umriss im Unterschied zur heutigen eher wirtschaftlichen Verwendungsweise das Ziel einer persönlichen Entwicklung. Eine Entwicklung, die den Blick wendet zur größtmöglichen Wertschätzung des unmittelbar Gegebenen kommt. Und eine Entwicklung, die versucht, eben darauf ein glückliches Leben zu bauen. Wahrnehmung ist dabei stets ein sehr wichtiges Thema. Und in den Philosophien der hellenistischen Zeit sehr stark präsent. Und es gibt einen Kunstbegriff, nämlich prosoche im Griechischen, der an die richtige Form der Wahrnehmung heranführen und sie verfeinern helfen soll. Prosoche zielt auf die Wahrnehmung des Augenblicks und zugleich auf eine Weitung der Hinsicht. Möglichst viele Dimensionen des Augenblicks sollen wahrgenommen werden, geschaut werden. Und von dieser Schau aus können und sollen dann Brücken zur Vergangenheit und zur Zukunft hergestellt werden. Entscheidend ist jedoch die Fokussierung der Wahrnehmung auf das Hier und Jetzt, wobei alles Beachtung verdient. Inneres und Äußeres, Gefühle, Gedanken, sinnliche Wahrnehmungen, Worte, die man spricht und Handlungen, die man gerade vollzieht. All dies soll in der Achtsamkeit der Prosoche verschmelzen, wortlos am Ende verschmelzen zu einem stets wachen Eindruck. Man muss das nach Ansicht der Stoiker ein Leben lang üben. Nur auf diesem Weg kann man die eigene Existenz verdichten und stark machen. Diese Schule der Wahrnehmung hat, wie wir aus dieser Zeit sehr gut erhaltenen Texten wissen, ein sehr hohes Niveau erreicht und gibt sehr feinsinnige Anweisungen. Es ist auch für uns interessant, das zu verfolgen, was mit Hilfe von solchen Begriffen wie Prosoche dargestellt wurde. Wir haben nicht unbedingt die Lebensverhältnisse des Hellenismus, aber in einem Punkt der Problemlage gibt es eine, meiner Meinung nach, kaum übersehbare Gemeinsamkeit. Auch wir spüren das Bedürfnis, die Wahrnehmung neu ausrichten zu sollen. Wir haben eingefahrene Wahrnehmungsmuster. Die wissenschaftliche Form der Wahrnehmung ist trotz ihrer unbestrittenen Leistungen ein Beispiel dafür. In ihrem Mittelpunkt steht Zählen, Messen, Wägen. Und es gehört zum Zentrum ihrer Methode, dass sie sich das anschaut, was man in einem Experiment isolieren und dann auch wiederholen kann, unter kontrollierten Bedingungen. Wir wissen jedoch aus dem Rückblick auf unser eigenes Leben, dass sich vieles in unserem persönlichen und auch in unserem gemeinschaftlichen Leben in unwiederholbaren Momenten entscheidet. Und in Momenten entscheidet, in die viel mehr einfließt, als das, was wir gewöhnlich als die nackten Tatsachen bezeichnen. Und es sind Momente, in denen Komplexität wirksam wird, ein sehr hohes Maß an Komplexität wirksam wird. Und das führt uns wiederum zur Reflexion auf unsere Wahrnehmung. Das Reden über Wahrnehmung wiederum zu Beispielen. Und gleich anschließend wird John über Beispiele, Ideen, Strategien der Entwicklung von Orten reden, in einer Art und Weise, die sicherlich einer besonderen Wahrnehmung entspringen und auch verpflichtet sind. Ich möchte damit das Wort an ihn weitergeben und danke für meinen Teil fürs Zuhören.